Am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer. Die Auslandsseelsorge feiert heute ihr 100-jähriges Jubiläum. Das Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz gibt es seit 1921, gegründet in Würzburg. Ursprünglich nur für Auswanderer gegründet, hat es heute die Aufgabe, Seelsorge für alle deutschsprachigen Katholiken anzubieten, die aus den unterschiedlichsten Gründen im Ausland leben. Für kurze Zeit oder auch auf Dauer. Neben der Feier der Sakramente spielt dabei die Möglichkeit, den eigenen Glauben im Ausland in der Muttersprache leben zu können, eine wichtige Rolle. Monsignore Peter Lang leitet das Sekretariat. Monsignore Lang, inwiefern war denn jetzt die Auswanderungswelle nach dem Ersten Weltkrieg der Anstoß für die katholische Kirche hierzulande zu sagen, wir müssen auch im Ausland weiter für unsere Gläubigen in deren Heimatsprache da sein?
Da ging es vor allen Dingen um die Seelsorge. Also wir waren ja in den ersten Jahren nach 1921 angedockt beim Raphaelswerk. Das Raphaelswerk kümmert sich um die Auswanderer. Und damals sind die Menschen natürlich zu Hunderttausenden und nach dem Zweiten Weltkrieg dann sogar auch in Millionen nach Nord-Südamerika oder nach Australien ausgewandert. Und man hat dann gesagt, es genügt nicht nur, dass wir schauen, dass die dort gut unterkommen, sondern wir möchten sie auch seelsorglich begleiten. Und natürlich gab es auch vom Ausland, also von Bischöfen im Ausland, dann die Anfrage, ob man nicht auch einen Seelsorger mitschicken könnte. Wobei das oft natürlich so war, damals gab es ja noch sehr viel mehr Ordensleute, deutsche Ordensleute, die oft schon vor Ort waren. Aber irgendwie musste das Ganze organisiert werden und das war eben die Aufgabe des katholischen Auslandssekretariates und ist es bis heute.
Das katholische Auslandssekretariat wurde ja 1921 in Würzburg eingerichtet. Warum hat man sich denn für Würzburg entschieden?
Das war nur, weil da damals die Sitzung stattgefunden hat. Man ist dann sehr bald eben nach Hamburg gegangen zum Raphaelswerk, aber das Auslandssekretariat ist dann auch weitergewandert, war eine Zeit lang in Frankfurt, dann wollte man die Erzdiözese Köln, weil man auch den Schutz des Kölner Erzbischofs und vielleicht auch ein bisschen den finanziellen Rückhalt haben wollte. Damals hat Kardinal Frings dem zugestimmt, aber nur unter der Bedingung, dass wir auch in seine Erzdiözese kommen. So sind wir nach Köln, nach Bonn-Beuel gekommen und später dann hinüber nach Bonn. Es war eigentlich auch mehr ein Zufall, weil man meinen Vorvorvorgänger gefragt hatte, ob er sich nicht als Seelsorger für die Attaché-Ausbildung, also für den höheren Dienst des Auswärtigen Amtes zur Verfügung stellen möchte. Das hat er gemacht und dadurch ist man dann wiederum nach Bonn umgezogen.
Und in Bonn sitzt das katholische Sekretariat ja auch heute noch, das Auslandssekretariat, also auch dort, wo jetzt die Bischofskonferenz angesiedelt ist. Wie hat sich denn aber die Auslandsseelsorge im Laufe der Zeit gewandelt? Also so nach dieser ursprünglichen Intention für deutsche Kriegsauswanderer da zu sein, wie ging es denn dann weiter?
Ja, das war sicher so die Hauptaufgabe in den ersten, sagen wir auch noch in den ersten, bis in die 1970er Jahre hinein, würde ich mal sagen. Seitdem gibt es dann weniger Auswanderer. Das ist in gewisser Weise natürlich ganz gut so, denn die Menschen wandern immer in größerer Zahl aus. Wenn es zu Hause im Heimatland eine politische oder eine wirtschaftliche Notlage gibt, und das haben wir Gott sei Dank in Deutschland seit vielen Jahren in dieser Weise nicht mehr. Aber es sind dann immer mehr nicht ausgewandert, die gibt es in kleinerer Zahl auch noch, sondern eben Menschen, die zeitlich begrenzt für eine Firma oder für eine Schule oder was immer ins Ausland gegangen sind, also für große Industriefirmen hauptsächlich. Und Kirche ist irgendwie so, wir müssen ja den Leuten nachgehen, dort wo sie sind. Und deshalb hat sich der Fokus doch sehr gewandelt. Und wir sehen uns heute hauptsächlich in der Pflicht solchen Menschen gegenüber, die für einige Jahre im Ausland sind. Und ein weiterer Schwerpunkt ist auch, der sich dann so entwickelt hat, ist auch die, natürlich viel kleiner, aber ist die Pilgerseelsorge. Also wir sind auch an den großen Wallfahrtsorten in Rom, in Jerusalem, in Lourdes, in Fatima oder Santiago de Compostela mit deutschsprachiger Pilgerseelsorge vertreten oder auch in Mexiko haben wir einen Pfarrer, der sich auch um deutschsprachige Gruppen oder Pilger kümmert, die dann eben nach Guadalupe kommen.
Wo überall auf der Welt gibt es inzwischen Auslandsgemeinden?
Ich habe hier eine Weltkarte hängen, da sind 110 rote Punkte drauf. Das ist nicht immer eine ausgewachsene Gemeinde, sondern das sind Orte, wo entweder jede Woche oder auch manchmal jeden Monat oder alle 2 Monate oder alle 14 Tage eben ein deutschsprachiger Gottesdienst ist und eben auch andere Veranstaltungen. Aber wir haben, sagen wir, wir sind insgesamt an 110 Orten tätig in 47 verschiedenen Ländern und wir haben 41 Seelsorgerinnen, Seelsorger, die wir von Deutschland oder auch Österreich und einen aus der Schweiz, einen aus Dänemark haben wir, die wir aussenden und die auch dann von uns, sprich von der Deutschen Bischofskonferenz oder in 3 Fällen auch von der Österreichischen Bischofskonferenz bezahlt werden. Aber wir haben bestimmt noch mal so viele Seelsorger, das sind dann meistens Ordensleute oder Ordensschwestern, die mit denen wir zusammenarbeiten, die vor Ort sind, also über ihren Ort und das dann meist im Nebenamt machen und eben auch Ortskräfte, also zum Beispiel in Seoul, in Südkorea, die Priester, die das machen, die Gottesdienste halten, die haben in Deutschland studiert und haben da Deutsch gelernt und freuen sich, wenn sie jetzt dort ihre Sprache frisch halten können, nutzen können und eben für deutschsprachige Menschen auch etwas tun können.
Monsignore Lang, Sie als Leiter koordinieren ja das ganze Auslandssekretariat und systematisieren die Auslandsseelsorge auch. Worauf gilt es denn da besonders zu achten?
Wir schauen natürlich immer wieder, sind wir an den richtigen Orten, ja, also weil sich das eben wandelt, manche Städte werden bedeutender oder manche auch unbedeutender. Das hat meist direkt mit wirtschaftlichen Dingen zu tun. Also früher waren wir viel mehr vertreten in Südamerika, aber dort gibt es nicht mehr so viele Deutsche, die dort arbeiten. Der Fokus hat sich nach Asien hin verschoben. Und da muss man immer gucken, wir arbeiten dann ein bisschen mit dem Auswärtigen Amt zusammen, lassen uns auch Zahlen geben, ob es sich dort noch rentiert oder ob man auch was Neues beginnen möchte. Also zum Beispiel Pilgerseelsorge haben wir, um ein Beispiel zu nennen, mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart zusammen vor einigen Jahren ein Projekt begonnen, eben in Santiago de Compostela, wo sich gezeigt hat, dass so viele Pilger, die meisten aus religiösen Gründen, aber auch aus ganz anderen Gründen, weil sie doch irgendetwas gesucht haben, dorthin gepilgert sind und es für sie kein deutschsprachiges Angebot gab. Und da sind wir jetzt von Mai bis Oktober immer mit Teams von 3 Ehrenamtlichen, immer ein Priester, zwei Laien dort, manchmal Gemeindereferenten oder Pastoralreferentinnen, aber manchmal auch ganz normale Katholiken, die ein wenig vorbereitet werden, die dort eben als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Es gibt dann auch morgens einen deutschsprachigen Gottesdienst, es gibt dann eine spirituelle Kirchenführung, es gibt dann Gesprächskreis und die Beichtgelegenheit. Das wäre so ein Beispiel, wo etwas neu anfängt. Manchmal, wenn man ehrlich ist, sind es aber auch Zufälle. Wenn wir haben jetzt zum Beispiel einen Priester, der lange Zeit hier in Deutschland war, aus Costa Rica, der jetzt wieder nach Hause geht und sich hier bei uns angeboten hat, auch in Costa Rica eine kleine deutsche Gemeinde zu gründen. Genau dasselbe mit einem indischen Priester, der lange in Deutschland war, der jetzt in Kenia war und dort eine kleine Gemeinde gegründet hat. Und wenn jemand so auf uns zukommt und das auch in einem finanziell überschaubaren Rahmen ist, dann machen wir da gerne mit. Also wenn sich irgendwo eine Gruppe meldet und sagte, wir möchten etwas tun, dann unterstützen wir das auch.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es zum Beispiel nicht immer so einfach ist, einen Nachfolger für einen Priester zu finden, der in einer Auslandsgemeinde aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht mehr Vorsteher der Gemeinde sein kann. Wenn sich jetzt mal da niemand finden sollte, sterben Auslandsgemeinden dann auch aus?
Ja, also da haben Sie natürlich recht. Das betrifft jetzt vor allen Dingen diese 41, also wo wir uns zuständig fühlen, dass wir die wieder nachbesetzen. Was uns im Augenblick aber trotz allem und auch zu meiner eigenen Überraschung noch ganz gut gelingt, es gibt auch immer wieder also Priester oder auch Diakone oder Gemeinde- oder Pastoralreferentinnen oder Referenten, die sowas gerne mal machen für einige Zeit. Wir entsenden auch immer nur zunächst mal für 5 Jahre und die dann mit neuen Erfahrungen nach Hause kommen. Aber es ist natürlich auch so, dass jetzt gerade so alte Auswanderergemeinden, wo wir auch schon seit längerem niemanden mehr hinschicken, dass die irgendwann aufhören zu existieren. Aber zuständig ist ja immer der Bischof vor Ort, auch wenn wir jemanden wohin schicken. Wir präsentieren den Seelsorger, aber er oder sie wird dann vom Ortsbischof ernannt. Das ist auch ganz wichtig, weil wir auch kein deutsches Ghetto bilden wollen, sondern wir sehen das als eine weltkirchliche Aufgabe, dass man doch dort mit der Ortskirche guten Kontakt hat. Aber wir haben jetzt gerade in Edmonton in Kanada diesen Fall, da schrieb mir der Erzbischof, dass eben der Pater, der das gemacht hat, der ist jetzt mit 80 Jahren wieder nach Deutschland gegangen, alter Palutinerpater. Und die Gemeinde hat 65 Jahre bestanden und die nächste, übernächste Generation, die sind jetzt halt Kanadier, die sind dort zur Schule gegangen, haben ihre Berufsausbildung gemacht, geheiratet. Und das ist eigentlich auch so, wie diese Gemeinden gedacht waren. Die sollten eine Hilfe dabei bieten für die Menschen, in die Kirche vor Ort und die Gesellschaft vor Ort hineinzuwachsen. Und wenn das dann gelungen ist und die Gemeinde nicht mehr notwendig ist, dann ist das für uns jetzt eigentlich kein Minus, sondern ein Plus und man kann dafür dankbar sein. Es ist natürlich immer ein wenig schmerzhaft für die allerletzten, die noch da sind, die sozusagen die Türe abschließen, die dann oft schon als Kinder, als Jugendliche da waren. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass man auch das begleitet und wir gelegentlich dann, wenn so etwas geschieht, auch da sind und man das mit einer gewissen Feierlichkeit eben auch beendet.
Ja, und zu feiern gibt's dann auch das 100-jährige Jubiläum in Bonn. Es wird im kleinen Kreis gefeiert, aber gibt's irgendeine besondere Ehrung, die Sie in Empfang nehmen dürfen als Leiter des katholischen Auslandssekretariats?
Die gibt es nicht, zumindest weiß ich noch von keiner. Es kommt der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Kardinal Hollerich, zu uns, der mit uns hier den Gottesdienst feiert im kleinen Kreis. Und dann haben wir ein schönes Essen hoffentlich. Wir haben eine schöne Festschrift gemacht, auch mit einem Vorwort des Vorsitzenden der Bischofskonferenz und auch des deutschen Bundespräsidenten. Und so freuen wir uns auch auf die kleine Feier. Kardinal Hollerich haben wir deshalb ausgewählt, weil er ja früher in Japan tätig war, bei den Jesuiten. Und er war von 1995 bis zum Jahr 2000 eben auch in der Gemeinde St. Michael in Tokio der deutschsprachige Seelsorger. Und so haben wir auch eben einen Bischof, einen Kardinal, der dann auch weiß, wovon er spricht, wenn er uns vielleicht nicht ehrt, aber vielleicht ein bisschen lobt auch für die Arbeit.
Ja, und so soll es ja dann die nächste Zeit hoffentlich auch weitergehen, dass die Auslandsgemeinden und das katholische Auslandssekretariat auch noch weitere schöne Geschichten schreiben kann.
Ja, das hoffen wir, darauf freuen wir uns auch.
Monsignore Peter Lang leitet das katholische Auslandssekretariat, das seit 100 Jahren besteht. Heute wird gefeiert. Und das war hier unser Interview des Tages anlässlich dieses Jubiläums. Mehr Informationen gibt es wie immer auf horeb.org. Am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer.